Ja, Terpeluk, Sie befassen sich seit vielen Jahren mit Berichten über Jenseitserlebnisse, nicht nur mit Nahtoderfahrungen, sondern auch mit anderen Quellen. Wenn man das in diesem Ausmaß macht, dann weiß man, dass es auch sehr unschöne Jenseitserfahrungen gibt und dass diese auch Menschen erlebt haben, die zum Zeitpunkt dieser Erfahrung bereits religiös oder spirituell waren. Können Sie zuerst einmal kurz beschreiben, was das für Erlebnisse sein können? Also zum Beispiel so eine typisch negative Nahtoderfahrung.
Also es sind immer Erfahrungen, wo man zum Beispiel Dunkelheit sieht oder in eine Grauzone hineinkommt. Dann kann es sein, dass man nur Erlebnisse hat, zum Beispiel Einsamkeitsgefühle. Und diese Einsamkeitsgefühle, gerade zum Beispiel nach dem Selbstmord, können sein, dass man das viel stärker erlebt hat. Genau dasselbe Gefühl, was man hier zu Lebzeiten hatten, hat man dann drüber, aber noch sehr viel stärker. Dann sieht man manchmal auch Seelen in dieser Dunkelheit, die sich zum Beispiel von einem abwenden, die keinen Kontakt haben wollen. Man spürt, dass es Seelen sind, die zum Beispiel auch Selbstmord gemacht haben. Also das sind zum Beispiel negative Nahtodeserfahrungen, die es zum Beispiel nach einem Selbstmord geben kann. Aber es gibt natürlich auch viel brutalere, also wo man Fratzen sieht, die einen angreifen, die einen verhöhnen, die einen auslachen. Also da gibt es bis zum richtigen Horrorszenario gibt es da fast alles.
Auszug aus der Nahtoderfahrung von Mellen Thomas Benedict, USA. Ich stieg hinunter in einen Bereich, den wir Hölle nennen, und es war sehr überraschend. Ich sah keinen Satan. Mein Abstieg in die Hölle war ein Abstieg in die persönlichen Dramen einzelner Menschen, in Jammer, in Ignoranz und in die geistige Dunkelheit des Unwissens. Es schien wie eine elende Unendlichkeit. Aber jede dieser Millionen von Seelen um mich herum hatte einen kleinen Lichtstern neben sich als Begleiter, ohne diesen zu bemerken. Die Seelen waren so voll von ihrer eigenen Bitterkeit. Nachdem ich dies alles wie eine Ewigkeit empfand, schrie ich nach dem Licht, wie ein Kind nach den Eltern um Hilfe schreit. Das Licht öffnete sich und formte einen Tunnel, der auf mich zukam, mich umgab und vor all der Angst und dem Leid schützte.
Und man muss dazu sagen, dass die ja auch erlebt werden, so wie die positiven Nahtoderfahrungen sehr oft während des Herzstillstandes. Also das nur als Einschub, weil manche ja behaupten, das ist noch, entsteht vielleicht im Gehirn, weil ja die Ansicht verbreitet ist, im Jenseits ist alles nur schön. Aber die negativen Nahtoderfahrungen, die passieren genauso oft wie die anderen während des Herzstillstandes. Da wird dann auch oft ein Tunnel erlebt. Und wie kommt es dann aus Ihrer Sicht dazu, dass zum Beispiel auch gläubige Christen solche Erfahrungen haben können?
Also nach meinen Recherchen, die ich angestellt habe, das sind halt Quellen, die nicht nur Nahtodeserfahrungen sind, sondern eben auch mediale Durchsagen oder zum Beispiel so Dinge, wie zum Beispiel Jakob Lorber erlebt hat, dass er dann wirklich die Stimme Gottes vernommen hat und sehr detailliert Anschauungen dann eben übermittelt bekommen hat oder auch Emanuel Swedenborg. So wie ich das weiß, geht es eigentlich nicht so sehr um Gläubigkeit oder Nichtgläubigkeit, in welchem Bereich man drüben kommt, sondern um die Art und Weise, wie man hier gelebt hat. Wenn du hier zu Lebzeiten, ich sage jetzt mal die beiden Pole, wenn du voll in der Liebe warst, in der Nächstenliebe und für die anderen da und einfach ein Mensch, der sich ja im Charakter her, sage ich jetzt, so entwickelt hat, dass er bescheiden war, demütig war, hilfsbereit war, dass er dienen wollte, dass er es gut machen wollte. So ein Mensch, der kommt eher in die Lichtebene oder da ist eben das Licht halt eher da, als ein Mensch, der eher egoistisch ist und auf sich selbst bezogen ist. Und dieser Egoismus, den kann man auch als gläubiger Christ oder gläubiger Moslem oder gläubiger irgendwas leben, Und man ist überzeugt, dass man eben ganz gut ist, aber in Wirklichkeit ist man vielleicht mehr egoistisch, als dass man gut ist. Und wenn dieses dann der Fall ist, also wenn der Egoismus überwiegt und man sich nur für sich selbst eigentlich da ist und nur an seine eigenen Bedürfnisse und Ziele denkt, dann kann es eher sein, dass man diese dunklen Ebenen findet, nachdem man dann von hier nach drüben gewandert ist, im Herzstillstand oder beim Unfalltod oder bei was auch immer.
Da fällt mir ein Beispiel ein, das auch auf meinem Kanal ist. Also da war eine Frau, die hat sich eigentlich immer sehr gekümmert um andere. Also aus ihrer Sicht war sie eher fürsorglich. Die hat dann aber trotzdem auch sowas erlebt. Also wie gibt's das, dass man das irgendwie so verwechselt? Dass man meint, man ist fürsorglich und nicht egoistisch. Und in Wirklichkeit ist man es vielleicht trotzdem.
So, wenn ich mich richtig erinnere an dieses Interview, dann war es so, oder vielleicht war es auch ein anderes, was ich jetzt erinnere, dann war es so, dass sie gefragt wurde, hast du diese Hilfsleistung für andere für dich gemacht, um Anerkennung zu bekommen, oder hast du es einfach aus freien Stücken gemacht, weil es dir anderen, weil du für die andere Person gedacht hast? Und da hat dieses Mädchen oder diese junge Frau erkannt, dass sie halt viele Dinge gemacht hat, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Und das ist die Motivation. Also da ist nicht die Tat das Wichtige, dass man geholfen hat, sondern die Motivation, aus der heraus man das gemacht hat, die ist eigentlich dann das Entscheidende. Wenn du es für dich tust, damit du gesehen wirst, damit du irgendwie Anerkennung bekommst, dann ist es einfach nicht die Motivation, die aus Liebe geschieht. Und so erkläre ich mir dann, dass der Zustand, in den dann dieser Mensch hineinkommt, eben halt eher diese Grauzone ist.
Und auf meinem Kanal gibt es ja auch dieses Beispiel eines 15-Jährigen, der ein Höllenerlebnis hatte. Da wurde dann in den Kommentaren sehr oft geschrieben, wie kann das sein, dass ein 15-Jähriger sowas erlebt? Also er selber, er hat mir da einen schriftlichen Bericht darüber gegeben und ich habe den eingesprochen und er hat ja nur gesagt, er hat beim Lebensfilm erkannt, dass er egoistisch war. Ja. Also das ist so ein Punkt, der schwer verständlich sein kann. Wie kann es sein, dass ein 15-Jähriger gleich so ein schreckliches Höllenerlebnis hat, nur weil er mal egoistisch war? Also er hat das nicht näher ausgeführt, was er da jetzt unter Egoismus genau verstanden hat. Kannst du zu diesem Fall was sagen?
Ja, also ich meine, ich bin ja Psychotherapeut oder Psychologe, zu mir kommen auch viele Jugendliche und es gibt da schon große Unterschiede in der Charakterentwicklung, auch schon bei Jugendlichen, auch schon bei 15-Jährigen. Es gibt welche, die sehr viel noch, sage ich mal, in der Seele rein sind, aber vielleicht manchmal Blödsinn machen, aber sie sind vom Kern her gut. Und dann gibt es welche, die, ich sage jetzt mal, ein Ausdruck, der mir nicht besser einfällt, schon so verdorben sind, also die sich nur mit, ja, schmutzigen Sachen, sage ich jetzt mal, Perversitäten, die sich da so eine Freude haben, andere zu quälen oder Blödsinn zu machen mit anderen, so dass dadurch eben dieser gute Kern, den ja jeder Mensch in sich trägt, ein Stück weit verdunkelt wird. Und ich nehme schon an, dass es dann auch möglich ist, also im Jugendalter, diese negative Erfahrung zu machen, wenn man sich zu viel in dieser selbstsüchtigen, egoistischen Richtung, die vielleicht noch mit irgendwas Dunklem oder was Gewalttätigem oder was Unschönem verbunden hat, dass man andere verhöhnt hat oder gequält hat, dass es dann dazu kommt, dass man wirklich so eine Dunkelheitserfahrung macht.
Und dann heißt es ja manchmal, ja, warum sollte man da von Gott bestraft werden, überhaupt, wenn man eh schon zu Lebzeiten irgendwie in einem dunklen Zustand war oder gelitten hat? Wie ist das mit einem liebenden Gott vereinbar, dass man da auch noch nach dem Tod bestraft wird? Also das ist ja, glaube ich, auch so ein Missverständnis, dass das eben keine Art von Strafe ist, sondern wie könnte man das erklären, dass man das besser versteht?
Na, im Wesentlichen ist es ja so, wir kommen hierher wie in eine Art Schule. Wir sollten hier eigentlich lernen, diesen göttlichen Kern, den wir in uns tragen, zu entfalten. Und wir kommen vielleicht von der früheren Inkarnation hierher und bringen schon Dinge mit. Das heißt also, einen gewissen Reifegrad, den wir uns früher erworben haben, den bringen wir hierher mit. Und wenn wir jetzt in der Weise nicht lernen oder dazulernen und wir gehen dann hinüber in einen Zustand, wo wir diesen Egoismus nicht überwunden haben, den wir aber hätten überwinden sollen, dann gibt es dieses Gleiches, zieht Gleiches an. Das ist wie so ein Gesetz, was dann eintritt und wir ziehen dann automatisch diese dunkle Ebene an. Es ist aber niemals eine Bestrafung. Also das habe ich noch in gar keiner einzigen meiner Schriften gelesen, dass da ein Gott ist, der bestraft oder der sagt, du musst jetzt da hinein. Gott selbst oder auch diese Helfer, die Engel oder Jesus sind immer da, also so habe ich es auch erfahren, um die Hand zu reichen. Aber du musst eben als Seele den Impuls haben, das anzunehmen. Sobald du da drüben bist und du merkst, das ist nichts für dich und du sagst, Hilfe, Hilfe, bitte hilft mir jemand raus, ist es eigentlich oft so, dass dann auch die Hilfe kommt, wenn es vom ehrlichen Herzen herkommt. Aber das ist jetzt meine Erklärung, dass wir eigentlich hier in dieser Lebensschule sind und viele einfach nicht verstehen, dass diese Lebensschule verlangt, dass wir ein Stück weit und so weit, wie wir eben kommen, in der Liebe uns verändern.
Das ist jetzt auch meine nächste Frage. Wie sind die meisten Menschen von diesen Erfahrungen herausgekommen? Also natürlich, man muss sagen, Nahtoderfahrungen sind ja keine endgültigen Todeserlebnisse, beziehungsweise wer uns über sowas berichtet, ist nicht endgültig verstorben. Ja, das sagen die Erfahrenen ja eh selber auch immer wieder. Also man muss vorsichtig sein mit endgültigen Schlussfolgerungen, aber man kann vielleicht schon auch was lernen davon, wenn man sich damit befasst, wie diese negativen Erfahrungen sich verwandeln. Weil viele davon oder vielleicht die meisten, die verwandeln sich ja in so positive, erlösende Erfahrungen. Ja? Also Sie haben jetzt erwähnt, wenn die bitten, aber ist das wirklich genug, wenn man da jetzt plötzlich drinnen ist und jetzt schreit man um Hilfe, ist das wirklich immer genug, dass man da herauskommt?
Also ein Phänomen ist eigentlich immer mit dabei. Und zwar, wenn du gesehen hast, was du selber gemacht hast an anderen und du spürst dann dem seine Gefühle, wenn sie negativ sind, dem sein Schmerz ungefähr tausendfach stärker, dann merkst du ja, dass es falsch war, was du da getan hast und du bereust es, weil du zum ersten Mal so richtig spürst, dir geht ein Licht auf, oh je, was war da in mir? Der Grund, warum habe ich den so furchtbar gequält? Ich habe gar nicht gemerkt, dass das ja so eine Wahnsinnskonsequenz hat, mein Handeln. Und wenn du das merkst und du bereust das, was du da gemacht hast, du bereust es wirklich, weil dir das wehtut, selber wehtut, dann hat dein Bitten, wenn du dann bittest, in dem Moment einfach vielleicht schon eine stärkere Kraft, wie wenn du bittest, ohne die Einsicht und die Reue zu haben. Also die Einsicht und auch die Reue überhaupt auch hier im Leben, wenn man sein eigenes Verhalten reflektiert, ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um sich hier wie ein ganz normaler Mensch einfach weiterzuentwickeln. Wenn du die Einsicht nicht zeigst in dein Verhalten, und dazu musst du aber auch dann Kritik annehmen können, wenn du die Einsicht nicht zeigst, und du willst dich nicht zu verändern, dann bleibt der Zustand schwierig. Also ich meine, die Einsicht, die Reue und die Bitte, also die Bitte aus der Demut heraus, dass einem geholfen wird, sind sowohl hier im ganz normalen Erdenleben als auch drüben, wenn wir dann in diesem seelischen Zustand sind, bedeutend, um aus einer schwierigen Situation herauszukommen.
Das zeigt sich eben auch beispielhaft bei Howard Storm. Also da gibt es ja zahlreiche Videos und manche stellen das im Video dann so dar, als wäre diese Bitte so der entscheidende Punkt gewesen. Das kann ja sein, dass das ein entscheidender Punkt war, aber also im Buch, wo er das viel genauer beschreibt, da kommt ihm auch zum Ausdruck, dass er da vorher, als er von diesen Gestalten so gequält wurde, dass er da schon vorher begriffen hat, dass er eigentlich selber so eine Ähnlichkeit hatte zu diesen Gestalten, ja, weil er eben vorher so egoistisch war, auch seiner Frau gegenüber war er sehr respektlos. Und da ist eben schon, glaube ich, diese Einsicht gekommen, dass er selber ja auch so war. Ja, also das war, glaube ich, schon ein erster wichtiger Schritt. Und dann ist ihm diese Erinnerung gekommen an, da sind ihm dann positive Kindheitserinnerungen gekommen an seine Kindheit, dass er da eher sanft und lieblich war, da hat er sowas Gutes gespürt und dann eben diese Sache mit den Bitten.
Ja, aber das ist jetzt ganz interessant. Ich war jetzt neulich wieder auf einem Nahtodkongress, war mittlerweile auf 5 Nahtodkongressen und habe immer wieder dann hinterher mit den Vortragenden dann gesprochen, also diejenigen, die auch Nahtodserfahrung hatten. Und für mich ist ganz interessant, auf dem ersten Kongress, wo ich hinkam, ich dachte, ja gut, die Menschen, die haben so tolle Sachen erlebt, da werde ich jetzt bestimmt lauter Heilige treffen, die sich wunderbar verändert haben. Aber das war nicht der Fall. Und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Jeder Mensch, auch der eine Nahtodeserfahrung hat, hat ja trotzdem eine gewisse Reife in seiner Persönlichkeit. Und wenn er dann wieder zurückkommt in seinen Bewusstseinszustand, den er hier auf Erden hat, da kann das völlig unterschiedlich sein, wie der mit dieser Erfahrung umgeht. Manche, sage ich jetzt mal, werden wirklich zu hervorragenden Vorbildern, die arbeiten an sich, die versuchen, diese Liebe weiter in sich zu nähren und versuchen, das Negative in sich zu bekämpfen. Aber es gibt auch andere, die finden sich so großartig dabei, dass sie andere missionieren wollen. Und dann ist der Impuls, der jetzt da von ihnen ausgeht, wiederum nicht unbedingt einer, wo ich sagen würde, der bringt sie wirklich weiter. Und ich meine, diese Nahtoderfahrung an und für sich ist zwar völlig schön und prima, aber jeder Mensch, der das erlebt, sieht ja nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Jenseits. Und wenn er dann zurückkommt, also bei vielen ist es so, nicht bei allen, dann versuchen Sie aus dem Ausschnitt generalisierte Aussagen zu machen, also so ist es oder so ist es oder so ist es, und bemerken dabei aber nicht, dass es doch nur der Ausschnitt war, den Sie gesehen haben, und kommen dann vielleicht, also wie ich das manchmal empfinde, auf eine falsche Spur. Und ich meine, es ist nicht, also ich würde nicht einfach das alles so nebeneinander stehen lassen, die Aussagen, sondern ich würde die Aussagen auf dem Hintergrund von dem, was die Persönlichkeit, die darüber gegangen ist, für eine Reife hatte und was sie gesehen hat, das eben einordnen in die vielen Literatur, die ich jetzt gelesen habe, von Lorber, von Swedenborg, von verschiedenen anderen Leuten, und dann sagen, okay, lasst uns versuchen, das zu verstehen, welcher Bereich da praktisch angesprochen wurde. Und lasst uns versuchen zu verstehen, wie kann man, wenn man wieder zurückkommt von so einer Erfahrung, hier, also hier auf der Erde, weiter wachsen in der richtigen Richtung und nicht wieder dieselben Fehler machen mit dem Egoismus.
Und wenn du die heutigen Nahtoderfahrungen vergleichst mit den Aussagen von Swedenborg, Lorber und vielleicht anderen, es ist ja schon auffällig, dass die meisten Nahtoderfahrungen, die heute so bekannt werden, das sind ja diese schönen, wunderschönen, positiven Lichterfahrungen. Und jetzt sagen aber die Menschen, die das erlebt haben, auch immer wieder, da war eine Schwelle, also das wird auch oft berichtet, da war eine Schwelle, wo sie noch nicht hinüber konnten, ja. Die haben gespürt, da ist die Heimat des Menschen, da ist eine unglaubliche Geborgenheit und Liebe und ein unglaublicher Friede. Aber das können sie höchstens überschreiten beim endgültigen Tod. Jetzt, also die Frage ist jetzt, kann man da ungefähr vielleicht eine Schätzung machen oder können Sie eine Schätzung machen, wie viele Menschen dann tatsächlich beim Tod in dieses Licht kommen. Also das können wir ja schwer wissen. Wenn Sie das vergleichen mit Lorber, wie viele Menschen schaffen es laut Lorber oder Swedenborg sozusagen ins Licht und wie viele nicht? Wobei man aber natürlich auch bedenken muss, dass Lorber und Swedenborg, die sind ja schon, das ist ja auch schon älter. Also die Schriften von denen, das waren schon auch andere Zeiten. Aber haben Sie da Schätzungen, wie sich das ungefähr aufteilt?
Also mir fällt jetzt nur ganz kurz eine Nahtoderfahrung ein von Andreas Berglesow. Das war ein russischstämmiger Mensch, der in Sibirien einen Autounfall hatte und der gezeigt bekommen hat, dass ganz viele, also die Mehrheit oder die meisten, so einen dunklen Weg gehen, also über diese Stadt, wo er dann geschwebt ist, und auch einen dunklen Weg dann nach dem Tod gehen. Und die wenigsten eigentlich einen positiven Weg. Das ist jetzt nur ganz kurz am Rande.
Wobei man, darf ich das kurz noch sagen,
Ja.
natürlich schon auch die Glaubwürdigkeit solcher Erfahrungen auch manchmal hinterfragen darf. Also ich
Ja.
persönlich, für mich persönlich zählt die Erfahrung von Berglesow zu den weniger glaubwürdigen. Ich habe kein endgültiges Urteil darüber, aber es gibt schon sehr, ich sage mal, sehr christlich geprägte Berichte. Ich glaube, da könnte man vorsichtig sein.
Ja, stimmt schon. Aber auch eine zweite fällt mir ein von dem Harry Wölk, der hier in meiner Nähe wohnt, den ich auch selber mal kennengelernt habe, der gesagt hat, ja, dann auch, er hat schon gesehen, dass dieser dunkle Bereich unten ist und er hat auch dann, wenn er drüben geblieben wäre, hat er dann auch die Aufgabe bekommen und gesagt bekommen, du, wir müssen aber dein Leben noch einmal durchgehen. Und weil er sich erinnert hat, dass er so viel Nichtgutes getan hat, hat er einen Schrecken bekommen, weil er gedacht hat, okay, wenn ich das alles mir nochmal anschauen muss und wenn ich damit konfrontiert werde, ich weiß nicht, wie ich das aushalte oder ob ich da gut wegkomme oder wie ich das wieder begradigen soll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Lichterfahrung erstmal die erste Erfahrung ist, aber wenn man dann drüben bleibt und du gehst dann praktisch drüben den Weg weiter, dann wirst du nicht einfach nur, vielleicht nicht einfach nur im Licht wachsen können, sondern du musst halt die offenen Rechnungen, die du noch hast mit anderen Menschen, durch irgendeine Weise wieder gut machen, durch irgendeine Weise eben daran lernen, den Lernprozess trotzdem weitermachen. Und ob der jetzt im Licht ist oder ob der jetzt eben schwierig ist in so einer weniger lichtvollen Zone, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch nicht wichtig, denke ich. Wichtig ist nur, dass man versteht, dass halt nichts, aber auch wirklich gar nichts ohne Echo bleibt, was man hier macht. Und dass man einfach nur sich bemüht, in diesem Weg weiter zu wachsen und das eben tagtäglich. Ich meine, dass das das Wichtigste ist, was man davon mitnehmen kann. Und manche verfallen in so einen schwärmerischen Teil, wo sie dann eben christlich-missionarisch wirken und dann, ja, ich sage jetzt mal, auf der Welle dann reiten, auch gut gemeint, aber vielleicht auch zu wenig dann den Aspekt beachten, ja gut, okay, was löse ich damit bei anderen Menschen aus oder bin ich da wirklich in der Liebe und arbeite ich an mir selber? Also ich denke, man kann das unterschiedlich reflektieren.
Also wir haben jetzt den Howard Storm erwähnt und den 15-Jährigen von meinem Kanal. Könnten Sie ein Beispiel einer anderen bekannten negativen Nahtoderfahrung noch erwähnen?
Also Angie Fenimore zum Beispiel, Jenseits der Finsternis, die nach einem Selbstmordversuch, den sie gemacht hat, in dieser Dunkelheit angekommen ist und an der Schwelle an der Dunkelheit stand und dann, ja, schöne, allerdings wirklich tiefgreifende Begegnungen hatte, sowohl mit Gott als auch mit Jesus, die dann wieder, als sie dann zurückkam aus dieser Nahtodeserfahrung, auch ihr Leben komplett gewandelt hat. Die hatte vorher eben starke Depressionen und hatte eigentlich gar keinen Sinn mehr gesehen in ihrem Leben. Und danach, wo sie dann wieder da war, hat sie halt doch gemerkt, aha, es nutzt nichts. Sie kann diesen Weg nicht umgehen und es wird ihr Hilfe geboten und die hat dann diese Hilfe tatsächlich angenommen, so gut wie sie halt konnte. Die Krankheit ist deswegen trotzdem geblieben.
Und gibt es auch aus Ihrer Sicht oder kennen Sie Nahtodberichte, die aus ihrer Sicht nicht glaubwürdig sind, also die vielleicht komplett erlogen sind oder wo eben auch die vielleicht nicht komplett erlogen sind, wo jemand vielleicht wirklich was erfahren hat, wo aber zu viele, ich sag mal, Irrtümer aufgrund eines missionarischen Dranges hineingekommen sind. Gibt es solche auch aus Ihrer Sicht?
Also ich bin mir sicher, dass Menschen, wenn sie dann zurückkommen, manchmal nicht mehr das reine Wahrgenommene erzählen, sondern dann auch noch das, was sie dazu interpretieren, mitvermischen. Und dann kommt es schon zu einer Verfälschung. Aber interessanterweise, ich habe jetzt auch einen Vortrag gehört von dem Reto, ich weiß bloß seinen Vornamen, der Vorsitzende von der Schweizer Gesellschaft für NATO-Erfahrungen, der berichtet hat, dass manche nicht in einem Nahtod wirklich drinnen waren, wo der Herzstillstand war, sondern in einem komatösen Prozess. Und da kommt eine Mischung aus Fantasie und Jenseitigen zustande. Also das gibt's auch, da muss man aufpassen, wenn das nicht richtig, also wenn der nicht ganz tot war, sage ich jetzt mal, was auch immer das ist, mit Herzstillstand und allem drum und dran, dann kommt es oft zu solchen Aussagen, die auch manchmal also Horror sind und die auch keine klaren Bilder sind, sondern wo das vermischte Bilder sind, mit irgendwelchen Fantasiegebilden dann auch, durch enge Gassen zu gehen oder sich abgeschnürt vorkommen, keine Luft mehr zu bekommen, lauter solche Sachen, die dann einfach nicht Nahtodeserfahrung sind, sondern eben so im Zwischenbereich zwischen Koma und Nahtod.
Kennen Sie zum Beispiel auch den Bericht von Helmut Lungenschmidt?
Ja, also ich habe ihn einmal kurz, glaube ich, gesehen und gehört und das war mir dann zu missionarisch. Ja, ich glaube, ist das nicht derjenige, der auch immer wieder dann von Vortrag zu Vortrag wandert und dort seine, ja, also da habe ich ein ganz komisches Gefühl.
Und warum ist es aus Ihrer Sicht so schwierig, dass man diese Wandlung vollziehen kann? Ich sage mal jetzt oberflächlich zu einem besseren Menschen. Warum ist es so schwierig?
Also es ist schwierig, weil man kommt ja mit einer gewissen karmischen Reife hierher und wird geboren. Und aufgrund dessen, je nachdem, wie ich in dem Vorleben war, wie weit entwickelt oder wie wenig weit entwickelt, suche ich mir ja die Eltern, die Genetik und den ganzen Lebensablauf aus. Und das kann eben ein ganz schwieriger Start sein mit Eltern, die wenig liebevoll sind. Und wenn man dann als Kind keine Liebe empfängt, dann fängst du natürlich an, aufgrund dessen dann dein Umfeld und auch dein Leben genauso zu gestalten, wie du es als Kind erlebt hast. Das heißt, du überträgst das, was du dort erfahren hast, machst es dann mit deinen Mitschülerinnen, später dann mit deinem Partner, mit deinen Kindern und so weiter. Und diese Muster zu durchbrechen, das ist eigentlich das Schwierige, weil das hat sich ja bei dir innen drinnen im Gehirn nicht manifestiert, das Gute, also wie man gut ist. Und da gibt es ein paar kleine Kniffe, die man machen kann, die ich auch in der Psychologie oder in der Psychotherapie mache. Man kann sich zum Beispiel in der Arbeit mit dem inneren Kind vorstellen, dass man Eltern gehabt hat, die anders reagieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel hingefallen bist und du bist dann geschimpft worden oder sonst irgendwie und du wolltest eigentlich Trost haben oder du wolltest Verständnis haben, dann kannst du dir vorstellen, in so einer Art Fantasiereise, dass deine Eltern positiv reagiert haben. Und in diesem Moment, wenn du das dann spürst und du merkst, wie es dir gut tut, dass deine Mutter, dein Vater dich in den Arm nimmt, dich versteht, dich liebt, dann hast du zum Beispiel, also an diesem Moment, hast du eine Erfahrung von früher überschrieben mit einer positiven Ereignis. Das geht natürlich, bei manchen vielleicht geht es mit ein paar Mal, wo nicht viel passiert ist, aber bei vielen Menschen, die müssen das immer wieder und wieder und wieder machen, damit das Gehirn wirklich eine neue Erfahrung auch speichert, weil sonst wird es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also das ist eine Möglichkeit, um erstmal rauszukommen aus dieser negativen Spur, die man von der Kindheit mitbekommen hat. Dazu braucht man eine Repräsentation des Guten, also des idealen Elternteils, damit man diese Erfahrung ganz tief im Herzen erlebt. Also nicht nur im Kopf, indem man sich's vorstellt, sondern auch wirklich spürt und dabei weint, berührt ist oder wie auch immer.
Und es
Der
kann ja
eigene
vielleicht auch sein, dass man die menschlichen Umfelder ändern muss. Also ich kenne auch Fälle, die sagen, sie sind sehr behütet aufgewachsen, aber die sind in falsche Kreise gekommen, wo ihnen ja gewisse Verhaltensmuster vorgelebt werden. Das hat man dann automatisch immer vor Augen. Also das kann vielleicht auch nötig sein, dass man mal die menschlichen Umfelder verändert.
Absolut. Das muss genau auch dann reflektiert werden, wie tut mir mein Umfeld? Tut mir das gut oder bringt mich das eigentlich immer wieder weg von meinem Weg? Kann ich dann halt immer wieder eigentlich die alten Muster oder die ich nicht haben will, kann ich die überhaupt verändern in so einem Umfeld oder geht es nicht? Ja, manchmal muss man auch seinen Freundeskreis wechseln, damit man einfach zu neuen Möglichkeiten der Beziehung kommt, um sich zu verändern. Aber meine Erfahrung ist die, wenn du das nicht täglich machst, also gerade ich mache das mit der Meditation zum Beispiel seit über Jahrzehnten. Irgendwann mal dachte ich, naja gut, passieren tut jetzt eh nicht mehr viel. Aber das stimmt nicht. Es passiert jedes Mal ein bisschen mehr. Wenn du immer tiefer Beziehung aufbaust in der Meditation zu dem Göttlichen und das dann in dir Fuß fasst, dann spürst du irgendwann einmal so einen Frieden, der sich dann in dir breit macht. Und das wollte ich nur noch mal sagen und betonen, wenn man nicht täglich ein bisschen Zeit dafür verwendet, um diese Selbstveränderung zu bewirken, dann ist es schwer, weil nur allein der Vorsatz reicht nicht.
Und du hast es jetzt kurz angesprochen, dass man so einen Frieden spürt. Kannst du das näher ausführen? Wie fühlt sich so ein, ich sag mal, ein gereifterer Zustand an? Wie kann man das ungefähr beschreiben, wie sich das anfühlt?
Also erstmal in der Meditation selber, also wenn du dich dann versenkst und du machst es eine halbe Stunde, Stunde, kann es sein, dass du dann auf einmal so eine Art Zeitlosigkeit erlebst und du spürst, du wirst weit wie ein Ozean. Da ist nichts mehr, da ist nur Friede, da ist ganz viel Ruhe. Dann kommst du wieder raus aus der Meditation, also so war es bei mir, und der normale Alltag geht los und du kommst wieder in deine gewohnte Stimmung hinein. Aber irgendwann einmal gibt es einen Kipppunkt. Also so ist es bei mir zumindest, ist es stattgefunden. Und dann ist dieser Friede oder diese Ruhe länger geblieben und wurde nur bei extremen Situationen wieder durchbrochen. Und so meine ich das. Und so kann sich das immer weiter ausdehnen. Es kommt erst in der Ruhe, in der Meditation, der Fantasiereise oder in was auch immer. Da fühlst du das als erstes, wenn du loslässt. Und dann aber, wenn du es immer wieder machst und immer wieder machst, dann kommt es auch ins normale Leben hinein.
Und im Alltag, da gibt es ja dann diese Trigger, ja. Man erlebt vielleicht Zurückweisungen oder irgendeine Ungerechtigkeit oder wird ignoriert oder wird überheblich behandelt. Also das gibt es ja zahlreiche Trigger. Wie würdest du damit umgehen? Hast du dafür Ideen, wie man damit besser umgehen kann?
Ja, also in der einfachen Form sage ich jetzt mal das, was ich gerade vorher angesprochen habe, würde ich dann über die Vorstellung der idealen Eltern sagen, ich bin ja eigentlich geliebt, ich habe mir das ja vorgestellt, ich bin ja ein geliebter Mensch, ich brauche mich jetzt von dem nicht also runtermachen lassen. Ich habe ja die Liebe erlebt. Wenn man jetzt weitergeht, das andere, was ich gesagt habe in der Meditation mit dem Göttlichen, da hat man dasselbe, dass man gesagt hat, okay, ich bin ja geliebt, ich habe ja die Liebe Gottes erfahren in dieser tiefen Ruhe, in der Stille. Also das kann man sich wieder in Erinnerung rufen. Und das Zweite, was ich aber auch empfehle, ist, es geschieht ja nichts für umsonst. Also es ist ja nichts einfach ungeplant, einfach nur so da. Es kann sein, dass ich diese Zurückweisung, diese Kritik oder irgendetwas anderes, dass ich das erhalte, um daran zu wachsen. Ich mache jetzt mal nur ein Beispiel. Angenommen, ich habe diese Person in einem früheren Leben ebenfalls so behandelt, ja, dann mache ich jetzt so, bekomme ich jetzt wie eine Art Wiedergutmachung präsentiert. Wenn ich jetzt wieder bös reagiere und sage, der Depp, der Blöde, der soll sich schleichen oder ich werde aggressiv, dann habe ich ja die Reaktion wieder so gewählt, dass ich nicht in der Liebe bleibe. Und wenn ich mir aber vorstelle, okay, gut, du hast jetzt die Freiheit, so oder so zu reagieren, vielleicht hast du ja dem selber mal irgendwann einmal was zugefügt, bleib einfach ruhig, mach deine Saat, die du jetzt in der Reaktion hast, nicht gleich wieder schlecht, weil sonst kriegst du das wieder zurück. Also entscheide ich mich vielleicht einfach, das durchziehen zu lassen oder einfach zu gehen, mich zu distanzieren oder mir zu überlegen, hat er recht irgendwo in dieser Kritik, die er gerade bringt. Also einfach ruhig bleiben und nicht immer gleich so empfindsam reagieren. Dieses empfindsame Reagieren kommt ja immer oft daher, dass man sich so als Mensch insgesamt zurückgesetzt und zurückgestoßen fühlt. Wenn du aber weißt, das ist jetzt nur eine ganz kleine Situation, die der meint, die ihm nicht gefallen hat an dir, und du weißt, du bist akzeptiert als Mensch von Gott oder von deinen idealen Eltern, dann gibt dir das ein gutes Fundament, nicht in dieser Situation übersensibel zu reagieren, verletzt oder aggressiv oder sonst irgendwas.
Kommen wir vielleicht noch kurz auf Jakob Lorber. Würden Sie sagen, also Sie haben den schon ein paar Mal erwähnt, auch beim ersten Gespräch, glaube ich, für diesen Kanal. Würden Sie sagen, das ist so für Sie so ein idealer Neuoffenbarungsprophet? Oder gibt es da vielleicht aus Ihrer Sicht auch Fehlerquellen, auf die man aufpassen muss?
Also ich glaube auch, dass vieles eben immer auch aus der Zeit heraus erklärt werden muss. Also aus der Zeit heraus meine ich, der hat ja 1800 bis 1864 gelebt und das waren ja ganz andere Verhältnisse, wie wir jetzt heute haben. Und da ist zum Beispiel, wenn man jetzt die Erziehungen dann anschaut, wie er sie dann da durchgesagt bekommt, diese Strenge oder Härte oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist der Zeit geschuldet. Das würde ich heute übersetzen mit konsequentem Handeln, also als Elternteil gegenüber dem Kind. Das würde ich so nicht übernehmen. Also ich denke, ja, diese Durchsagen, da ist vieles erhellend und habe ich auch wiedergefunden bei anderen Menschen, die mit Gott verbunden waren und solche Durchsagen bekommen haben. Also zum Beispiel die Entstehung des Bösen durch diesen abgefallenen Geist, der Luzifer und durch die Seelen, also die wir jetzt verkörpern und die in uns sind, die eben auch Anteile von diesem selbstsüchtigen Wirken und Reaktionen eben haben, die es zu überwinden gilt, damit wir nach Hause kommen können, also in diese höchsten Lichtebenen. Das finde ich schon interessant und gut, aber im Detail würde ich sagen, ich würde nicht alles eins zu eins übernehmen, sondern das muss man schon auf die heutige Zeit übertragen und dann das übersetzen, weil sonst denke ich mir, ist das nicht in Ordnung.
Und weil Sie haben das jetzt gerade erwähnt mit dem Fall, das wird ja, glaube ich, bei Lorber öfter erwähnt, dass wir gefallen sind. Haben Sie eine Ahnung, wie man das beschreibt oder wie man das besser verstehen kann? Warum kam es überhaupt zu diesem Fall? Also wie hat das im Kern überhaupt begonnen?
Also, das habe ich ja auch damals in meinem Buch so beschrieben, wie die ganze Schöpfung überhaupt passiert ist. Das wusste ich zum Beispiel auch früher nicht, aber durch den Lorbeer hat sich da mir ein Bild, sage ich mal, oder eine Möglichkeit, das zu verstehen, eröffnet. Wenn man sich vorstellt, dass ganz am Anfang eben nur die eine Gestalt da war, wir sagen jetzt in unserem Kulturkreis Gott dazu, und er aus sich heraus andere Wesenheiten gestellt hat, wie diese ersten Engel, dann waren ja die ersten Engel nicht in der Vollkommenheit, wie er sie aus sich heraus geboren hat, sondern eben in der Unvollkommenheit, weil sonst wäre ja nichts mehr zu tun gewesen. Und in dieser Unvollkommenheit haben sie ja den freien Willen. Und wenn sich jetzt einer, angenommen, das war dieser Luzifer, einfach aufgrund dieses freien Willens mehr in Richtung Selbstsucht statt in Richtung Liebe entwickelt, so entwickelt sich aus dem Licht heraus, also aus dem ersten Licht, was ja Gott war, eben ganz langsam durch die Selbstsucht eine andere Schwingung, und diese Schwingung geht dann immer mehr und immer weiter weg von der Liebe, das heißt auch weiter weg vom Licht. Und wenn dann die Liebe ganz weg ist und die Selbstsucht ganz groß ist, dann ist auch kein Licht mehr da, weil keine Liebe da ist, sondern es entsteht nicht Licht oder Dunkelheit. So. Und in diesem Prozess, meine ich, dass Dunkelheit entstanden ist, war es ja aber auch aus dem Aspekt heraus, dass die Schöpfung dadurch entstanden ist, ja auch gut. Man brauchte ja diesen zweiten Pol. Man brauchte ja Licht und Dunkelheit. Und durch diese Dunkelheit, die sich dann frequenzmäßig immer mehr zusammengedichtet hat, entstand dann eben auch Materie und unser Kosmos. Also wäre das nicht gewesen, würden wir heute vielleicht immer noch im geistigen Feld leben, weil wir eben aus dem Licht nie weggegangen wären. Also von der Perspektive her ist es gut und richtig. Nur hier, wenn wir unser Erdendasein anschauen und sehen, wie Menschen, also in der Selbstsucht meine ich, grob und brutal werden und also mit Drogen oder mit Missbrauch und so weiter agieren, das ist natürlich also schwer auszuhalten.
Haben Sie sich auch mit Bertha Dude befasst?
Ja, aber da ist manches dabei, wo ich, glaube ich, nicht ganz mitschwinge. Also wo ich vorsichtig bin. Mit Bertha Dude habe ich mich auch befasst.
Weil viele, also ich habe festgestellt, viele, die Lorbeer befürworten, die sind dann auch oft Bertha Dude-Fans sozusagen.
Ja, aber das, was ich gelesen habe, war also bei weitem nicht so detailliert und konkret wie jetzt bei dem Lorbeer. Das war eher, ja, das war eher allgemein gehalten. Ich finde, das ist eh das große Problem, dass bei vielen, die jetzt Gottesdurchsagen bekommen, viel Allgemeinplätze sind. Also sehr viel Allgemeines wiedergegeben wird, was man dann schon bei vielen findet, aber nicht so Konkretes. Was ich bloß noch sagen wollte, ist, dass ich habe jetzt deinen Vortrag nochmal gemacht über Nahtodeserfahrung und Religion, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und ich muss sagen, ganz grob bloß gesagt, die Nahtodeserfahrungen, finde ich, sind eher ein Zeichen dafür, dass die Grundsätze in jeder Religion stimmen. Und wenn man das akzeptieren könnte und wenn man den Weg, sage ich jetzt mal, der Liebe geht zu seinem göttlichen Vater, da musst du jetzt keinen Namen sagen, kein Wort wie Gott oder Allah oder so etwas, sondern einfach nur zum göttlichen Schöpfer. Wenn jeder Mensch diesen Weg gehen würde und das Allgemeingut würde, dann fände ich das für unsere heutige Zeit garantiert sehr, sehr hilfreich. Also eine Verbindung zu schaffen für alle Religionen durch die Nahtodeserfahrungen.
Herr Terpeluk, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke auch.